für die Menschen beten, die um uns herum leben und die wir noch nicht so gut kennen und vielleicht auch nicht so toll finden. Das passt gut zu unserem Thema. Vielen Dank. Gemeinde, der Gastgeber, darum geht es heute. Wir haben unsere Predigtreihe gestartet, Gastfreundschaft, und wir sind jetzt am zweiten Sonntag. Und letzte Woche hat Sam darüber gesprochen, dass Gastfreundschaft mehr als irgendwie ein schöner Nebeneffekt oder irgendwie ein toller Tool ist. Das ist viel mehr. Wir durften letzten Sonntag entdecken, dass das Herz Gottes sich in Gastfreundschaft widerspiegelt. Aber die Situation ist, dass wir teilweise vergessen haben, was Gastfreundschaft bedeutet. Und dass wir ja eingeladen sind. Und wir vergessen das, weil wir Gastfreundschaft nicht mehr als Priorität im Alltag gesetzt haben, weil wir irgendwie viel zu viele Aufgaben, viel zu viel gutes Essen haben. Aber am Ende merken wir, all das bringt nicht wirklich Erfüllung. Und da war nochmal letzte Woche Sonntag dieser Aufruf: Komm zu dieser Einladung Gottes nach. Komm zu Festmahl, das auf dich ewig satt macht. Ich bete zum Anfang und dann starten wir ganz durch. Herr Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns eingeladen hast, teilzuhaben an deiner göttlichen Gemeinschaft, die du mit deinem Vater und dem Heiligen Geist hast, dass wir teilhaben dürfen an dieser Gottesgemeinschaft. Danke, dass du an uns interessiert bist, und wir wollen dich als Vorbild nehmen. Wir wollen Gastfreundschaft leben. Zeig uns, was es heißt, durch deinen Geist. Amen. Und ihr habt jetzt gerade ausgetauscht, was für euch Gastfreundschaft heißt oder was ihr darunter versteht. Und da kann tatsächlich die Frage aufkommen: was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Auf dem ganzen Teil, überall auf der Welt hat das irgendwie eine unterschiedliche Bedeutung. Das wird unterschiedlich gelebt. Heißt es, dass man jetzt irgendwie so einen perfekten Tisch dekorieren muss mit Essen, so mit, dass man nachher posten kann und auf Pinterest reinstellen kann? Ist das so diese makellose Dinnerparty ist Gastfreundschaft nur für Extrovertierte oder die sagen, die können für sich nicht alleine sein, und wo Introvertierte eher sagen, ey, das ist nicht so mein Ding? Was ist eigentlich Gastfreundschaft? Vielleicht ist auch Gastfreundschaft das, was wir vielleicht in der Wirtschaft sehen, wenn wir diese ganzen Branchen sehen, wie Hotel, Restaurants, Freizeitorte. Ist das Gastfreundschaft, diese Dienstleistung? Ist das Gastfreundschaft? Wir merken, es hat unterschiedliche Vorstellungen, und heute wollen wir schauen, wovon spricht eigentlich die Bibel, wenn sie von Gastfreundschaft spricht? Was ist denn eigentlich die biblische Gastfreundschaft? Und ich würde sagen, die biblische Gastfreundschaft geht viel tiefer. Sie ist viel, viel reicher und ehrlich gesagt auch viel, viel radikaler als einfach nur Menschen gut gesagt einfach nur zu Hause zu bewirten. Warum ist für uns Gastfreundschaft wichtig? Warum ist für uns Gastfreundschaft wichtig? Der Grund ist, wir selbst waren Fremde, die nahegebracht wurden. Deshalb sehen wir Fremde und bringen auch sie nahe. Sag's nochmal. Wir selbst waren Fremde, die nahegebracht wurden, deshalb sehen wir Fremde und bringen auch sie nah. Jeder von uns war einmal fern von Gott, aber Gott hat uns nahegebracht. Und weil wir sein Herz empfangen haben, wächst auch in uns ein Wunsch, andere nahe zu bringen. Und zuerst müssen wir verstehen, was biblische Gastfreundschaft ist. Und Sam hat bei der letzten Predigt richtig viele Bibelstellen mitgegeben, was die Bibel so über Gastfreundschaft sagt. Wir wollen heute mal reinschauen in Apostelgeschichte 2. Falls du deine Bibel mit hast, du kannst da gerne mal reinschauen. Ich werde es hier nicht projizieren, sondern ich werde es einfach erzählen, was da passiert. Ja? Apostelgeschichte 2. Und dort sehen wir nicht nur, welche Botschaft gepredigt wurde, sondern auch, was diese Botschaft ganz konkret im Leben der Menschen ausgelöst hat. Und wir steigen etwas ein bisschen früher ein, ungefähr bei Vers 36. Und da ist es so, in Apostelgeschichte 2, da geht es darum, dass die Gemeinde entsteht. Ja? Wir gehen da, wenn wir einige Tage vorher gehen, ist Jesus auferstanden, Himmel aufgefahren. Und jetzt, die Jünger sind in Jerusalem geblieben. Und Pfingsten ist gekommen, der Heilige Geist ist auf sie gekommen, Gemeinde entsteht. Und das ist der Moment, wo die Familie Gottes entsteht, wo die Ekklesia entsteht. Und Petrus hält nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt die erste öffentliche Predigt. Die Jünger hatten in Jerusalem gewartet, wie Jesus ihnen gesagt hat. Der Heilige Geist kam, erfüllte sie, redeten in Sprachen, die sie selbst nicht kannten, gelernt haben. Und die Menschen aus anderen Nationen, die in Jerusalem gerade waren, hörten das. Die einen sagen, hä, warum reden die meine Sprache? Und die anderen sagen, hat er zu viel getrunken? Und Petrus sagte darauf, nein, die haben nicht getrunken, es ist auch gerade recht früh, es ist 9 Uhr morgens, wir trinken nicht hier 9 Uhr morgens. Was hier passiert ist, dass die Prophetie erfüllt, was Joel vor hunderten Jahren gesagt hat, dass der Heilige Geist kommt auf die Menschen. Und das passiert jetzt hier und jetzt gerade. Und am Ende seiner Predigt, dieser ersten Predigt, die Petrus sagt, da sagt er, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sowohl zum Herrn als zum Christus gemacht hat. Was für ein Predigtabschluss. Petrus sagt im Grunde, ihr müsst erkennen, wer Jesus wirklich ist und was ihr mit ihm angetan habt. So. Und dann heißt es, dass die Menschen im Herzen getroffen wurden. Der Heilige Geist ließ diese Worte von Petrus tief eindringen. Sie wurden überführt und fragten, ihr Männer und Brüder, Frauen sind bestimmt auch mit gemeint, was sollen wir tun? Petrus antwortete, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen für den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr für die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sagte etwas Wunderschönes. Diese Verheißung gilt euch, euren Kindern und allen, die fern sind, allen, die Gott zu sich rufen wird. Und aus dieser Predigt, aus dieser Situation, haben sich 3000 Menschen sich entschieden, Gott näher zu kommen. Sie haben sich entschieden, Gott näher zu kommen und wurden Teil der Gemeinde, Teil der Ekklesia. Und ist das nicht gewaltig? Ist das nicht krass? Und ganz ehrlich, dafür dürfen wir heute beten, heute noch beten. Für sowas. Dafür dürfen wir in der Fastenwoche beten. Wir werden auch einen Abend haben, wo wir für unsere Region beten, für Hohenlohe. Wir sind nicht hier da, um uns selbst zu unterhalten, sondern wir sind da, um die Menschen zu ehren und Gott zu ehren. Wir sind da, um Hohenlohe zu ehren und Gott zu ehren. Und wir dürfen auch dieses Gebet beten, dass Menschen uns fragen, Männer und Brüder, was sollen wir tun? Und wir haben die Antwort. Und hier wird es spannend. Gott bringt Menschen nicht nur ein bisschen näher, er bringt sie ganz nah. Er bringt sie ganz nah, so nah, dass Christus durch den Glauben in uns wohnt. Gott wohnt in uns. Das ist krass. Das ist revolutionär. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 2, was passiert, wenn Menschen das Evangelium empfangen. Die Ergebnisse nicht nur einer persönlichen Glaubensbekenntnis, dass es irgendwie eine Aussage, ein Statement ist. Das Ergebnis ist eine neue Gemeinschaft, eine Gemeinschaft der Hingabe, eine Gemeinschaft der Großzügigkeit, eine Gemeinschaft der radikalen Gastfreundschaft. Dort heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren zusammen, sie teilten, was sie hatten, sie verkauften ihren Besitz, um andere zu helfen. Sie kamen täglich zusammen, sie aßen miteinander in ihren Häusern und sie taten das mit Freude und mit aufrichtigem Herzen. Das Faszinierende ist, niemand wurde dazu gezwungen. Wir lesen nirgendwo, wir lesen auch nicht in dieser Apostelgeschichte, in der Predigt von Petrus, dass er sagt, so jetzt müsst ihr noch bitte all eure Sachen verkaufen. Wir brauchen das Geld. Nein, das war die natürliche Frucht des, was der Heilige Geist in ihnen gewirkt hatte. Weil sie diese überfließende Gnade Gottes erfahren hatten, wurden die selbst großzügig. Tag für Tag kamen sie zusammen, sie teilten das Wort, sie teilten das Gebet, sie teilten Mahlzeit, sie teilten ihre Häuser, sie teilten ihre Ressourcen, sie teilten ihr Leben. Und genau darin sehen wir, was biblische Gastfreundschaft ist, was es bedeutet. Und ich würde es so formulieren. Biblische Gastfreundschaft bedeutet, das mit anderen zu teilen, was Gott uns gegeben hat, damit andere etwas von dem spüren, was Gott uns hat erleben lassen. Oder anders gesagt, wir teilen, was Gott uns geschenkt hat, damit andere sich so angenommen, getragen und willkommen fühlen können, wie Gott uns angenommen, getragen und willkommen geheißen hat. Denn was hat Gott uns eigentlich gegeben? Was hat Gott uns eigentlich gegeben? Er hat alles gegeben. Gott schuldet uns nichts und hat uns alles geschenkt. Jeder Atemzug, jeder neue Tag, Freunde, Familie, Versorgung, Gaben und Fähigkeiten. Und mehr als das, seinen Sohn, seinen Heiligen Geist, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, seine Nähe. Und wenn das unser Herz wirklich trifft, dann bleibt das nicht folgenlos. Dann sagen wir nicht nur mit dem Kopf, ja, ich glaube das, dann wird in uns tiefe Dankbarkeit wach. Dann wird unser Herz bewegt, dann merken wir, ich bin unverdient geliebt worden, ich bin unverdient angenommen worden, ich bin unverdient nahegebracht worden. Und aus dieser Erfahrung heraus entsteht Gastfreundschaft. Dann nehmen wir die Gnade, die Gott großzügig über unser Leben ausgegossen hat und tragen sie weiter. Dann werden wir selbst zu Gefäßen, durch die andere etwas von Gottes Güte erfahren. Und wir tun das nicht widerwillig, nicht verkrampft, nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern mit frohem und großzügigem Herzen. Und wenn wir so leben, dann wird das nicht ohne Auswirkungen sein. Das kannst du mir glauben. Denn wenn wir die Türen und unsere Häuser öffnen, und mehr und noch mehr, ich glaube, es ist in Hohenlohe noch bedeutender, wenn wir unsere Türen, unsere Häuser öffnen, öffnen wir die Türen unseres Lebens. Dann laden wir Menschen nicht nur zu einem Essen ein, wir laden sie ein, Christus in uns zu sehen. Wir geben ihnen einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, zur Familie Gottes zu gehören. Gastfreundschaft ist also so viel mehr als das Essen, gelingt und das Rezept stimmt. Es geht darum, dass Menschen durch uns etwas von dem erleben, was Gott mir und dir geschenkt hat. Biblische Gastfreundschaft heißt, andere so willkommen zu heißen, wie Gott uns willkommen geheißen hat. So, das klingt doch alles soweit ganz gut, oder? Ja, ich finde es auch richtig gut und zugleich richtig herausfordernd. Ich merke so, oh wow, was Gott mir geschenkt hat, was Gott mir in mein Leben geschenkt hat, mit seiner Gnade. Ich habe nichts zu geben. Ich habe seine Gnade und seine Nähe erfahren. Und in mir gibt es einen Teil, der sagt, ich will Gastfreundschaft leben und ich lebe irgendwo Gastfreundschaft. Und dann gibt es einen anderen Teil von mir, der aber das aber nicht will. Der irgendwie sagt, irgendwie passt es gerade nicht. Und irgendwie bin ich gerade nur am Geben, aber ich bekomme gerade nichts. Und irgendwie, nee, es ist irgendwie nicht dran. Also, irgendwie herrscht beides in mir. Und irgendwie passiert mal so, dass ich das den Fokus verliere. Und Gott weiß es. Gott weiß es. Und wir lesen, und deswegen kommt das auch so häufig vor in der Bibel und auch im Neuen Testament. Paulus schreibt, in Römer 2, Vers 13 heißt es, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Hast du gemerkt, worauf die Betonung liegt? Paulus sagt nicht, wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt, dann sei halt gastfreundlich. Nein, er sagt im Grunde, such aktiv danach, geh dem nach, mach es zu einer bewussten Haltung. Mach es zu einer bewussten Haltung. Gastfreundschaft ist also nichts, was nur dann passiert, wenn es gerade zufällig passt. Sie ist etwas, das wir gezielt leben sollten. Und nicht nur Paulus spricht, sondern auch der Apostel Petrus. Der spricht auch darüber. Und er erinnert und ermutigt und ermahnt seine Gemeinde, die Christen, in 1. Petrus 4, Vers 9. Da heißt es, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Und das ist auch stark. Denn es ist eine Sache, Essen vorzubereiten, den Tisch zu decken, das Haus herzurichten und Menschen einzuladen. Aber es ist eine ganz andere Sache, dabei auch sein Herz vorzubereiten. Zumindest kenne ich das in meinem Leben. Ich könnte Tür öffnen, ich könnte Essen machen, aber wie sieht es mit meinem Herzen aus? Ist es auch vorbereitet? Man kann äußerlich das Richtige tun und innerlich doch in mir eine falsche Haltung haben. Man kann das Herz öffnen, Man kann das Haus öffnen, aber das Herz verschlossen lassen, das funktioniert. Habe ich schon gemacht. Funktioniert wirklich. Man kann das Haus öffnen, aber das Herz verschlossen lassen. Man kann den Tisch decken und innerlich trotzdem denken, eigentlich ist es mir jetzt zu viel. Ich hoffe, ich habe meine Schlafzimmertür zugemacht, weil wenn die da reinsehen, eigentlich stört es mich gerade. Eigentlich wäre ich lieber für mich. Und genau da wird es herausfordernd. Biblische Gastfreundschaft meint nicht nur die offene Tür, sondern auch das offene Herz. Denn wenn wir äußerlich das Richtige tun, aber innerlich widerwillig, genervt oder bitter sind, dann läuft irgendwas schief. Dann tun wir es vielleicht äußerlich das Richtige, aber mit dem falschen Herzen. Und das ist eben nicht das, was Gott meint. Und ich kenne diese fehlgeleitete Herzenshaltung in meinem Leben, wo der Heilige Geist in mir aufgezeigt hat, dass meine falsche Herzenshaltung auf zwei verschlossene Türen trifft. Das eine ist die Tür, wo ich mein Leben mit anderen teile. Die habe ich verschlossen. Und weil ich diese Tür verschlossen habe, geht auch eine weitere Tür nicht auf, und das ist der Zugang für meine Mitmenschen, dass sie meine Gemeinde sehen können. Die zweite Tür ist der Zugang zu meiner Gemeinde. Und jetzt hier am vergangenen Freitag, da habe ich noch abends meine Predigt vorbereitet und irgendwann konnte ich nicht weiter und es war irgendwie schon so um 21 Uhr, halb 10. Und Matze, mein Mitbewohner, der sitzt auch irgendwie, hat heute Lobpreis gesungen, richtig stark, danke dir. Der war auch dann fertig mit den Sachen, haben überlegt, was wir zusammen machen können. Haben gesagt, okay, lass mal zusammen einen Film schauen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann schauen wir einen Film. Und dann haben wir uns hingesetzt. Und ihr kennt es ja, wenn man dann sagt, wir kommen jetzt wollen wir einen Film schauen. Und ihr wisst noch nicht, was ihr schauen wollt. Dann macht ihr Netflix oder Prime auf. Und dann fängt die Suche an. Ja, ihr fängt an, Filme zu suchen. Und dann schaut ihr immer ein bisschen Trailer. Dann guckt ihr weiter. Und dann irgendwann hat sich dann ein Film ergeben, was ich dann vorgeschlagen habe. Und dann haben wir angefangen zu schauen. Ja. Und dann war es so, die ersten 10 Minuten haben wir geschaut, so okay, gut, ist jetzt noch nicht so cool. Und bei der 20. Minute habe ich gedacht, kacke, der Film ist schlecht. So, zu einem ist der Film jetzt schlecht. Und das Schlimme ist jetzt nicht, dass mein Abend jetzt irgendwie vergeudet ist mit so einem schlechten Film. Das Problem ist, ich habe den Film vorgeschlagen. Kennt ihr dieses Problem, wenn ihr den Film vorschlägt, dass ihr so einen Druck habt, dass der Film gut sein muss, weil ihr seid ja schuld oder ihr seid verantwortlich. Also ich hatte diesen Druck so, ich merkte so, kacke, ich habe den Film vorgeschlagen, jetzt verschwende ich Matzes Lebenszeit mit so einem schlechten Film und der Stress ist so hoch, als ob ich selbst den Film gedreht hätte oder Teil dieses Films wäre. Und auch 10 Minuten später hat auch Matze dann selber gesagt, Alter, ist der Film kacke. Und manchmal ist es auch so mit Gemeinde, wenn wir Leute zur Gemeinde einladen. Da denken wir so, okay, ich lade jemanden zur Gemeinde ein und da kommen uns so 10.000 Gedanken, wie bei diesem Film raus, und wenn wir merken, ich weiß es nicht. Da wäre so, okay, was wird der Prediger oder der Vikar vielleicht eine crazy Predigt halten? Was wird sein? Oder was ist, wenn dieses eine laute Kind heute da ist und zufällig in meiner Nähe sitzt und dann auch nochmal richtig laut ist? Oder was ist, wenn mein Gast, den ich mitbringe, die blaue Stühle sieht? Oder, Spaß, die sind klasse. Oder was ist, wenn das Gastgeberteam mein Gast, den ich mitbringe, wie Luft behandelt? Da kommen vielleicht so 10.000 Fragen. Diese Frage oder dieser Druck kommt in uns auf. Wir überlegen, können wir jemanden zum Gottesdienst einladen? Kann ich den oder diese Person einladen zum Gottesdienst? Und ich will dich da, wenn du diese Frage kennst, will ich dich gerne mal einladen, diese Frage zu begegnen. Kann es sein, dass unser Gemeindebild an manchen Stellen verzerrt ist? Dass der Stress zwischen Gästen in der Gemeinde einladen und beim Film raussuchen, der gleiche ist, weil wir irgendwo denken, dass Gemeinde und Filme das gleiche Resultat liefern, nämlich Unterhaltung. Daher ist es wichtig, dass wir von dieser Unterhaltungskultur zu einer Gastgeberkultur wechseln. Unterhaltung ist nichts Schlimmes. Daher gucke ich auch gerne Filme. Unterhaltung gibt es auch in der Gemeinde. Ist auch nichts Schlimmes, gehört dazu. Ja? Aber wenn wir nur eine Unterhaltungskultur haben, dann haben wir ein Problem. Unterhaltung führt zu Exklusivität. Gastfreundlichkeit führt zur Inklusion. In der Unterhaltung geht es um Performance. Ein Gastgeber zu sein, heißt zu dienen. Unterhaltung führt zu Perfektion. Und Gastfreundschaft führt zur Anteilnahme. Ich komme ja nicht von hier, merkt man ja. Und wenn ich mal meine Familie besuche in NRW, dann und wenn ich mit meinem Auto fahre, dann mache ich es teilweise so, dass ich eigentlich Leute mitnehme. Also ich nutze BlaBlaCar, das ist sozusagen eine Mitfahrgelegenheit, also so eine App, wo man mitfahren kann. Und dann nimmt man eigentlich wildfremde Menschen mit. Und ich finde es eigentlich richtig klasse. Also erstens, also die Leute, ich bin der Fahrer, das heißt, die müssen meine Musik hören. Und dann mache ich meistens Worship an. Und da war es so, dass ich jetzt nicht der Fahrer war, sondern dass eine Frau gefahren, die in München wohnt. Und ich bin von NRW hier runtergefahren. Und ich bin halt mit ihr gefahren und irgendwann mal redet auch ganz viel. Das ist eigentlich richtig klasse. Und ich habe es richtig einfach, weil mit meinem Beruf kommt man recht schnell mit Jesus im Gespräch. Also spätestens werden die fragen, was ich tue und sage, ich bin Vikar. Und dann erkläre ich, was es ist. Und dann kommt man automatisch eben, zu Thema Glaube, redet man gerne über den Glauben dann. Und sie hat erzählt, dass sie in die ICF München gegangen ist und da schon Gottesdienste erlebt hat. Und sie sagt, die Predigten sind gut, die Inhalte, die sie mitgeben, die Fragen, beantworten ihre Fragen, aber sie fühlte sich nicht ein Teil, weil alles da so perfekt läuft. Weil alles so vorne durch abgespielt wird, hat sie nicht ihren Platz gefunden da und geht dann nirgendwo hin. Also sie hat nichts mit Glauben zu tun gehabt, sie hat sich für den Glauben interessiert, hat zu ICF gegangen, hat da gemerkt, wow, die Predigt ist krass, der Lobpreis ist cool, aber irgendwo irgendwie makellos. Und sie hat Macken, hat sie gesagt. Und irgendwie hat sie ihren Platz nicht gefunden. Und ich habe mir gedacht, krass, ich will jetzt nicht hier ICF bashen. Ich bin dankbar, dass es sie gibt, dass sie starke Predigten machen, dass es sie in Deutschland gibt und ihren Dienst. Und dann aber von der anderen Seite zu hören, oh wow, ich wünsche mir ja auch irgendwo, dass Gemeinde, wenn ich Teil meiner geistlichen Heimat hier, Ekklesia, auch so viel, viel cooler wird, perfektionistischer oder was auch immer, also dass irgendwie viel gereimter läuft, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, merke ich. Und ich merke so, irgendwo gibt es in mir was anderes, das sagt, eigentlich will ich das ja auch nicht, weil ich merke, ich kann es ja auch gar nicht bringen, diese Perfektion. Und da merkt man dieses Unterhaltung führt zu einer Exklusivität. Unterhaltung führt zur Perfektion. Und was aber diese Frau gesucht hat, war eine Anteilnahme an ihr Leben. Menschen wollen das Leben teilen. Und der beste Ort ist eigentlich die Gemeinde. Sam hat schon so häufig gesagt, der beste Ort für den Menschen ist eigentlich Gemeinde. Warum? Weil hier Gastfreundschaft eine Haltung sein soll, die unser Leben irgendwo bestimmt. Jesus hatte eine klare Mission, das Verlorene zu suchen und zu retten. Dafür ist er gekommen, das war sein Auftrag. Und das Bemerkenswerte ist nicht nur das, was Jesus gesagt hat, sondern wie er es getan hat. Seine Methoden waren nicht Distanz, seine Methoden waren nicht Abschottung, seine Methoden waren nicht Rückzug, seine Methoden waren Tischgemeinschaft, Nähe, gemeinsames Essen und Trinken. Mit anderen Worten, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist also nicht nur ein nettes Zusatz im christlichen Leben, sie gehört im Zentrum. Sie ist nicht nur ein Teil der Mission Jesu, sie ist auch ein sehr wichtiger Teil, sie ist ein Wesenszug von unseren Missionen. Und das Spannende ist, wenn wir Gastfreundschaft in der biblischen Sprache schauen, in diesem Altgriechischen, dann heißt Gastfreundschaft einfach wörtlich übersetzt Liebe zu Fremden. Kacke. Ich mag eigentlich Liebe zu Freunden, ist einfach. Aber Liebe zu Fremden, oh, das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Aber darum heißt Gastfreundschaft. Und wenn du irgendwas mitnehmen sollst, dass Gastfreundschaft schmerzhaft ist. Das hört sich jetzt komisch an, aber Ich werde es verstehen. Ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr gastfreundlich ist. Mein Vater, meine Mutter, die haben immer gerne Leute zu sich genommen. Und irgendwann war es so, dass sie auf dem Herzen hatten, eine Frau, die so ein paar Straßenblock weiter wohnt, die alleinstehend ist, zu Heiligabend einzuladen, zum zu Hause einfach mit uns Heiligabend zu verbringen. Aber bevor er es getan hat, hat er uns Kinder gefragt, ob es in Ordnung ist. Und als er uns gefragt hat, war mein erster Eindruck so, eigentlich gar kein Bock so. Wir haben doch schon immer so gemacht, wie es ist. Warum muss man so ändern? So kann doch so bleiben. Wir haben doch unsere Tradition. Ich will doch nachher meinen Kevin allein schauen. Und ich will gerne in Jogginghose nachher reinhüpfen. Und wenn Besuch da ist, dann kann ich doch meine kleine Schwester nicht ärgern. Also das ist doch alles, nee. Aber dann habe ich dann irgendwie doch gemerkt, meinen Eltern ist es irgendwie wichtig. Und habe ich gedacht, komm, machen wir mal. Und diese Frau ist dann auch gekommen und sie hatte, ich glaube, für sie war das weltverändernd. Die hat mir letztes Jahr nochmal geschrieben, und also wir reden jetzt schon über 15 Jahre her. Sie hat mir letztes Jahr geschrieben, hat sich bedankt, dass wir Kinder sie auch haben wollen an dem Heiligabend, was vor 15 Jahren passiert ist, weil sie es sonst im Leben nicht kannte. Und ich dachte so, damals habe ich mir nicht viel gedacht. Ich so, okay, meinen Eltern ist es wichtig. Und es war auch gar nicht nachher so schlimm. Ich konnte halt meine Schwester nicht ärgern, da muss man so ein bisschen, aber sonst hat ja alles gepasst. Ich konnte ja auch Kevin allein schauen. Es war alles in Ordnung. Es war auch schön. Ich habe nichts vermisst. Mein Leben war immer noch gut. Aber ich war bereit, keine Ahnung, wo das her, der Heilige Geist hat mir geholfen, zu sagen, okay, das, was in mir bewegt, sagt, eigentlich habe ich keinen Bock. Eigentlich will ich nicht. Eigentlich stört mich zu sagen, okay, wir machen es. Wir schauen. Gastfreundschaft verändert alles. Deine Haustür zu öffnen, heißt auch dein Leben zu teilen. Und das ist schmerzhaft. Aber dann, wenn wir das tun, dann erleben wir, dann kommen diese Verse zugute, dass dieses, du bist bei mir, du bist mit mir, du bist immer da, auch wenn ich durchs dunkle Tal gehe und auch wenn ich meine Haustür öffne, obwohl ich keinen Bock habe, du bist bei mir. Das hat eine ganz neue Bedeutung, das hat nochmal eine ganz neue Facette, wenn wir sagen, Gott, ich öffne meine Tür, ich bin extrovertiert. Und dann würde man mir unterstellen, Moses hat kein Problem mit Menschen und Moses öffnet gerne die Türen. Nein, nicht immer. Also frag mal in der WG, es gibt Momente, wo man mich gar nicht sieht. Ja, ich bin dann für mich, da sieht man mich nicht. Die wissen gar nicht, ob ich existiere. Nur weil du extrovertiert bist, heißt nicht, dass du gastfreundlich bist. Extrovertiert kann auch sein, dass du irgendwie überall da bist, aber auch nirgendwo. Also Gastfreundschaft betrifft, egal ob du extrovertiert, introvertiert bist. Ich kenne es in meinem Leben auch. Ich nehme sehr gerne Leute mit im Auto, aber es gibt auch Momente, wo ich denke, so bei Blablacar, der Typ mit Vollbart, ich weiß nicht, der sitzt so neben mir, ich fahre, ich kann mich nicht wehren, wenn er so ein komischer Typ ist. Und dann muss ich auch Überwindung und dann bete ich und dann merke ich so, auch wenn ich durch dunkle Tal gehe, wenn ich mit meiner kleinen roten Kutsche fahre und mir so ein unbekannter Typ sitze, du bist bei mir. Und ich hatte die besten Begegnungen. Ich konnte für Leute beten, die Leute haben Fragen gestellt über Gott, über Jesus. Es ist toll. Aber ob ich es immer will? Nee, manchmal will ich auch ganz alleine fahren. Also einfach Podcast reinhören. Aber nein, ich tue es. Und ich erlebe, wie Gott da wirkt. Weil ich meine Autotür öffne und mein Leben. Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden. Nicht Freunde, überhaupt nicht Freunde, Fremden. Und da lade ich dich ein, das zu sagen, Herr Jesus, ich möchte eine Haltung haben der Gastfreundschaft. Nicht jetzt, weil jetzt das Moses hier vorne gesagt hat und ich will dich irgendwie beeindrucken, sondern ich möchte das, was ich in meinem Leben erfahren habe, das möchte ich geben. Das möchte ich geben. Und ich will dir einfach mal meine drei Tipps geben, was ich so tue, wie ich Gastfreundschaft lebe, hier in der Gemeinde, sonntags. Was ich einem empfehlen kann, ist, wenn du nach dem Gottesdienst hier unterwegs bist, hab eine Offenheit, wenn du mit deinen Freunden abhängst und sagst, ich möchte gerne noch Zeit mit meinen Freunden abhängen, hab eine Offenheit, dass da sozusagen noch jemand dazukommen kann. Wenn du jemand Neues siehst, sag, hey, komm einfach dazu, stell dich mit dazu. Ganz easy, ganz einfach, mehr musst du auch nicht tun. Wenn du morgens früher da bist, also ich lade euch an sich ein, ein bisschen früher da zu sein, entweder bei Gebetsteam oder einfach hier da zu sein. Wenn du jemanden siehst, geh mal auf ihn einfach mal zu. Also ich tue es, also die Leute beißen nicht, soweit ich weiß. Geh einfach mal zu und sag, schön, dass du da bist, schön, dass du hier bist. Kannst fragen, woher du kommst und einfach mal Smalltalk halten. Müsst auch nicht mehr. Ist auch vielleicht sogar manchmal dann zu blöd oder komisch, wenn ihr an den Punkt gelangt, wo ihr fragt, welche Blutgruppe du hast. Vergiss das. Also einfach so kurz Smalltalk. Und vielleicht, wenn es sich ergibt, zu sagen, hey, da, wenn du in die Toiletten suchst, die sind hier. Mehr musst du nicht tun, aber das ist schon viel. Das ist schon viel. Und das andere ist einfach, wenn du jemanden siehst und feststellst, ah, im Gespräch, der wohnt am Haus am Bach, und du kennst, ich kenne auch jemanden, der wohnt auch, hat auch sein Häuschen am Bach, dann stellst du ihm vor und connectest die. Das funktioniert auch gut. Und diese drei Tipps gebe ich euch mit. Ganz simpel, ganz einfach. Und ich lade dich ein, eine dieser Sachen zu nehmen und zu sagen, das will ich mir zur Kultur machen, das will ich mir aneignen, das zu tun. Und ich glaube, das ist schon viel. Wenn das jeder von uns macht, boah, Explosion in Holo, ja? Nehmt eine Sache raus und tut's, und ich glaube, ihr werdet dann merken, wie Gott da wirkt. Ich bete zum Schluss. Ich lade euch ein, mit aufzustehen. Wir wollen auch gleich direkt in die Lobpreiszeit gehen. Und ich lade euch ein, aufzustehen und zu sagen, zu einem Gott zu danken für das, was er euch gegeben hat, zu sagen, dass er euch nahe geführt hat, und dann zu sagen, Gott, zeig mir, wie ich Gastfreundschaft leben kann. Ganz authentisch, ganz frei, in deiner Kraft.